Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. März 2024. Unterschätze nie die Tüchtigkeit der Deutschen. Deutschland hat so viele Qualitäten und Stärken. Im Moment sind sie nicht an der Spitze der Schlagzeilen zu erkennen, abzulesen. Es sind die verborgenen, die heimlichen Schätze, die es da zu heben gilt. Ich denke vor allem natürlich an die Vielzahl von mittelständischen Betrieben und Unternehmen, die gewissermaßen still und heimlich, klammheimlich und klaglos die Weltmärkte erobert haben, etwa im süddeutschen Raum. Ich war kürzlich dort und habe eine ganze Reihe von Familienunternehmern kennengelernt, die beeindruckende Leistungen hinlegen, ungeachtet der Politik, die ihnen da Bleiplatte um Bleiplatte auf die Betriebe legt. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade wieder eine Jubelmeldung bekommen von diesem glorreichen Europapark, der vor kurzem in den Vereinigten Staaten einen Oscar gewonnen hat für innovative Gastronomie. Aber es gibt eben noch viele andere Unternehmen, die aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands Gewaltiges zustande bringen, ohne dass es da in Berlin oder in diesen ja schlagzeilenschwangeren Gegenden und Gefilden registriert wird. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dass eben in dieser Polit- und Medienblase nur ein Teil der Wirklichkeit ankommt und man sich gar nicht so bewusst ist, was diese Unternehmen, was diese Betriebe, was die Mitarbeiter auch, aber auch die verantwortlichen Führungskräfte, was die immer wieder leisten, und zwar im Gegenwind einer Politik, die ihnen immer mehr Vorschriften, Abgaben und Steuern aufzubürden meint. Ich denke, man muss sich dieser Leistungen, die wir allzu selbstverständlich nehmen, dieser Leistungen muss man sich viel, viel stärker bewusst machen. Man muss sich die regelrecht vor Augen führen. Und wenn ich das gesagt habe, dann bin ich auch befugt, eine kritische Beobachtung hier anzufügen. Denn nach meiner Beurteilung fehlt gerade in der Politik und in den Medien etwas ganz Wichtiges zusehends, nämlich die Sachlichkeit. Es scheint so etwas die Fähigkeit verloren zu gehen, wirklichkeits- und sachgemäß über wichtige Probleme zu reden. Der Moralismus regiert, die Moralismusverseuchung findet geradezu statt in der öffentlichen Sphäre. Das heißt, man redet eben nicht mehr nüchtern und vielfältig über Themen wie beispielsweise den Klimawandel. Oder damals bei Corona haben wir es gesehen, da waren Sie ein Corona-Leugner. Wenn Sie beim Klimawandel eine andere Meinung hatten als Greta Thunberg, waren Sie der Klimaleugner. Und jetzt kennt es überhaupt keine Grenzen mehr, ist sozusagen überbordend dieser Moralismus in der Frage des Ukraine-Kriegs. Dabei sind das dermaßen wichtige Streitfragen, die da geklärt werden müssen. Was ist die richtige Position Deutschlands gegenüber diesem Krieg? Soll man ihn eher deeskalieren oder soll man mit Waffenlieferungen auf einen militärischen Sieg der Ukraine hinwirken? Und wenn ich beobachte, wie diese Auseinandersetzungen da ausgetragen werden, dann befällt mich ein ungutes Gefühl, denn sobald jemand eine andere Meinung vertritt als bestimmte, sich für tonangebend haltende Kreise in Berlin, dann wird der heruntergestampft und heruntergefahren. Und damit züchten sie natürlich letztlich ein undemokratisches Klima der Meinungseinfalt. Und die Demokratie lebte eigentlich davon, von der Vielfalt, von der Offenheit möglichst kontroverser Diskussionen. Das ist die Stärke der Demokratie, meine Damen und Herren. Rede und Gegenrede. Dass man eben nicht einfach eine Monokultur hat, die von oben da verordnet wird, sondern dass man das anarchische Gewusel und Gewimmel einer demokratischen Gesellschaft sich zu Nutzen macht. Das ist die Qualität unserer Staatsform. Und wenn wir anfangen, die von oben abzuwürgen, wenn die Medien da auch noch mitmachen bei diesem Moralismus, ja, dann beteiligen sie sich an der systematischen Aushebelung, an der Zertrümmerung der Demokratie. Natürlich würden sie alle das von sich weisen und sagen, nein, nein, wir sind die Gralshüter der Demokratie. Wie Frau Nancy Faeser oder auch die Medienschaffenden würden sagen, sagen, nein, nein, wir vertreten da die Liberalität. Aber eben dieses Verständnis von Demokratie kann auch ins Dogmatische auswuchern, dass man sagt, Demokratie ist einfach das, was ich denke und was meine Meinung ist. Und diese Tendenz sehe ich derzeit in Deutschland. Da muss man aufpassen. Wir kommen dann gleich noch auf ein paar Anwendungsbeispiele. Schlechte Diskussionen führen zu einer schlechten Politik. Und das Gschmuche empfinden, wie wir in der Schweiz sagen, das etwas ungute Empfinden, das sich da ausbreitet, hat, glaube ich, bei vielen Deutschen auch mit der Erkenntnis zu tun, dass die Art und Weise, wie man über diese brenzligen Gegenwartsthemen spricht, dass da etwas nicht mehr stimmt, dass es eben auch eine Frechheit ist, wenn man da von Politikern einfach abgekanzelt wird, mit allerlei Invektiven beleidigt wird, einfach weil man zum Beispiel seinen Unmut kundtut an einer irreführenden Landwirtschaftspolitik. Kurzum, ich glaube, in Deutschland braucht es mehr Sachlichkeit, es braucht ein stärkeres Bemühen darum, diesen Moralismus, die Verpolitisierung auf die Seite zu schieben. Alain schickt mir ein interessantes Stelleninserat aus der Rheinischen Post, glaube ich, oder einer Zeitung aus dem Rheinland. Da ist Folgendes zu lesen. Sind Sie ein politisch interessierter, mobiler Mensch, der mit offenen Augen seine Umwelt wahrnimmt? Der mit offenen Augen seine Umwelt wahrnimmt, vielleicht auch mit offenen Ohren. Wenn ja, bewerben Sie sich jetzt für den Dienstort Köln als Mitarbeiter im Nachrichtendienst für die mobile Observation. Wer ist das Unternehmen? Was ist die Organisation, die hier einen Mitarbeiter für die mobile Observation, für die Überwachung sucht? Richtig, es ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also, liebe Deutsche, passen Sie auf, der Verfassungsschutz rüstet auf. Es werden da Überwachungsspezialisten gesucht, um das Wort Spitzel zu vermeiden. Also hier ist eine Ausdehnung der staatlichen Observationstätigkeit zu befürchten. Der Kanzler und die peinliche Taurus-Debatte. Olaf Scholz zeigt die harte Kante, wie sie in Deutschland formulieren. Er hält an seinem Veto gegen den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine fest. Und das treibt seine Gegner, das treibt seine Kritiker zur Verzweiflung. Ich glaube, dass Scholz erkannt hat, dass er mit dieser Strategie sich nicht so schlecht positioniert für die nächsten Wahlen. Er unternimmt zwar auch rhetorisch alles, um seine unverbrüchliche Unterstützung für die Ukraine kundzutun und Putins Krieg da nach Kräften zu verurteilen. Gleichzeitig aber ist er nicht bereit, diesen hochwirksamen Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Und ich habe Ihnen ja bereits in meinen bisherigen Deutungen gesagt, dass er natürlich auch misstrauisch ist gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, dem er eben nicht zutraut, diesen Taurus da richtig einzusetzen, beziehungsweise er befürchtet natürlich, dass Zelensky diese Waffe benutzt, um den Krieg zu eskalieren, weil das im Interesse der Ukrainer ist, weil dann natürlich die NATO irgendwann einmarschieren müsste. Und die Kritiker von Scholz liegen falsch, wenn sie sagen, ja, die Franzosen können das liefern, die Briten liefern das, der entscheidende Unterschied, der springende Punkt ist eben, dass dieser Taurus eine größere Reichweite hat als die Mittelstreckenwaffen, die da aus Großbritannien und aus Frankreich geliefert werden. Und die Vorstellung, dass das ohne deutsche Spezialisten abginge, dem hat Scholz auch eine klare Absage erteilt, hat nämlich gesagt, nein, wir müssen Spezialisten dorthin schicken, weil die überwachen müssen, dass die Ukrainer keine Schindluderei betreiben mit diesem Taurus. Und jetzt gab es ja wieder ein Geheimgespräch sozusagen mit führenden Armeespitzen, das da ruchbar geworden ist. Und da regen sich jetzt wieder einige fürchterlich auf, allem voran die FDP-Ministerin, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Da hat ein hoher Offizier offensichtlich in einem Ausschuss, in einer Anhörung gesagt, Wir hätten in der Bundeswehr nur sehr wenige Maschinen, um diesen Taurus richtig zu programmieren. Wenn wir diese Maschinen, das müssten wir, an die Ukraine lieferten, zusammen mit diesem Marschflugkörper, dann hätten wir ja selber keine mehr, dann könnten wir unsere Waffen nicht mehr selber richtig einstellen. Also das wäre dann sozusagen die rüstungsmäßige Selbstauszehrung. Und jetzt, anstatt die Aussage für ihre Brisanz zu nehmen, jammern da wieder die deutschen Politiker, da diese Kriegsenthusiasten. Jetzt jammern sie wieder über den Geheimnisverlust, den Geheimnisverrat hier sozusagen, den Verlust der Vertraulichkeit, so muss ich es ausdrücken. Also eine Art Ablenkungsmanöver, das da stattfindet, denn am Ende des Tages müsste man ja an diese Aussagen da des Offiziers, der übrigens keine Geheimhaltung verletzt hat, das war ein politischer Ausschuss, der ihn da befragt hat, soweit ich da informiert bin. Das ist doch der entscheidende Punkt, dass Deutschland letztlich gar nicht in der Lage wäre, ohne sich selber zu schaden, diesen Taurus zu liefern. Und dass zweitens natürlich diese Eskalationsszenarien bestehen, gegen die sich Scholz zur Wehr setzt. Und meines Erachtens fährt er hier einen ziemlich schlauen Kurs, natürlich mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen. Das wird ihm die Trumpfkarte zuspielen gegen seine Gegner, vor allem gegen Friedrich Merz, der hier eine sehr starke Eskalationsposition dem entgegenhält, natürlich da festzuhalten, dass er sagt, ja, ich habe alles gemacht, was ich konnte, was ich verantworten konnte für mich und für mein Gewissen, für die Ukraine, aber ich war nicht bereit, in einen dritten Weltkrieg hineinzusteuern, wenn der deutsche Marschflugkörper, was sie könnten, zum Beispiel auf den Kreml abgefeuert würden. Da bin ich sehr gespannt, wie dann die anderen Parteien, vor allem auch die CDU und die FDP, dagegenhalten. Die sind ja jetzt recht siegesgewiss, da diese Parteien, die blustern sich fast ein bisschen auf, da die Protagonisten, das ist mein subjektiver Eindruck, wobei gemäß Umfragen ist die CDU jetzt wieder etwas zurückgefallen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass doch eine vielleicht steigende Zahl von Deutschen dieser Anti-Eskalations-Rhetorik von Kanzler Scholz mehr abgewinnen kann, beziehungsweise dass die CDU da etwas abgestraft wird aufgrund ihrer allzu sprung- und eskalationsbereiten Ukraine-Politik. Friedrich Merz, der Vorsitzende da der Opposition, mahnt den Begriff Leitkultur an. Das ist auch interessant. Vor einigen Jahren, bevor er zurückgetreten ist als Fraktionschef, hat er schon einmal mit diesem Ausdruck sich in die Arena gewagt, ist dann fürchterlich zusammengefaltet, zusammengestampft worden. Jetzt kommt er wieder. Was das genau ist und wie man das genau interpretieren sollte, das ist mir nicht klar geworden. Mir sind solche Begriffe tendenziell eher etwas unheimlich, weil wenn ich mir die Frage stelle, ja, was ist denn diese Leitkultur und wer definiert die Leitkultur und was passiert, wenn ich zum Beispiel dieser Leitkultur, wenn ich Deutscher wäre, nicht entspreche, bekomme ich dann Besuch vom Verfassungsschutz oder muss ich mich da wie dieses Mädchen da, diese Gymnasiastin, wenn ich da irgendeinen Film, einen Schlumpffilm auf TikTok poste, verstoße ich dann auch gegen die Leitkultur von Herrn Haldenwang. Also da muss man schon auch aufpassen, dass diese vermutlich gut gemeinten Konzepte nicht ins Unfreiheitliche ausschlagen. Und so wie ich die Stimmung im Moment, eben den Moralismus in Deutschland interpretiere, ist diese Gefahr recht groß. Reinhold Wirth trifft den richtigen Ton gegen die AfD. Der Schraubenmilliardär und geniale Unternehmer hat ein fünfseitiges Mahnmanifest an seine Mitarbeiter verfasst und sie da aufgerufen, auf keinen Fall die AfD zu unterstützen. Es fallen da ziemlich drastische Vorwürfe und Formulierungen. Zum Beispiel behauptet da der Unternehmer, die AfD wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen. Ich weiß jetzt nicht, worauf er sich stützt mit solchen Aussagen. Nach meinen Informationen möchte die AfD einfach direkt demokratische Elemente in diesen parlamentarischen Staat einführen, so etwas nach Schweizer Vorbild. Da kann ich sagen, also wir haben ein Mischsystem in der Schweiz. Wir haben eine parlamentarische, aber eben auch eine direkte Demokratie mit dem Resultat, dass am Schluss die Bürger das Recht haben, das Volksrecht haben, letztlich zu jedem Gesetz, zu jedem Verfassungsartikel ihren Segen zu geben. Und ohne die stillschweigende oder die ausdrückliche Zustimmung des Souveräns, der Bevölkerung, kann kein Gesetz, kann kein Verfassungsartikel in der Schweiz in Kraft treten. Das heißt aber nicht, dass die parlamentarische Demokratie abgeschafft wäre. Sozusagen die Volksdemokratie, die direkte Demokratie und die parlamentarische Demokratie, die balancieren sich aus. Und mir scheint jetzt da diese Warnung des Unternehmers Wirth, den ich allerdings bewundere für seine Leistungen, das scheint mir etwas weit dahergeholt, etwas an den Haaren herbeigezogen. Aber ich müsste mit ihm sprechen, um seine Position hier vielleicht auch wirklich zu verstehen. Die AfD hat sich da gleich provozieren lassen und ein Politiker aus Baden-Württemberg hat diese Intervention von Wirth als Schande bezeichnet. Ja, da gehen auch die Nerven etwas durch mit dem Betreffenden. Lindner will ausländische Fachkräfte mit Steuerrabatt ins Land locken. Der FDP-Finanzminister setzt sich dafür eine erweiterte, besser gesteuerte Zuwanderung ein. Ich habe mich bei dieser Schlagzeile gefragt, jetzt haben Sie doch in Deutschland Rekordzuwanderungswerte gehabt. Wir haben vor 8 Jahren gehört, da würden alles Fachkräfte und Leistungsträger in die Bundesrepublik strömen. Und jetzt sucht man offenbar immer noch Fachkräfte. Also trotz Rekordmigrationszahlungen haben Sie immer noch anscheinend einen Fachkräftemangel. Und ich kann Ihnen sagen, warum das so ist. Man hat immer einen Fachkräftemangel. An Fachkräften herrscht permanent ein Mangel. Und das ist der Grund dafür, warum Fachkräfte relativ gut verdienen, weil die Nachfrage nach ihnen immer größer ist als das Angebot. Und der größte Betrug besteht natürlich darin, wenn man sagt, dass diese Zuwanderung, dieser Asylmissbrauch, der da unwiderleglich stattfindet, dass dieser Asylmissbrauch sozusagen auch den Fachkräftebedarf irgendwie decken könnte. Das ist Augenwischerei. Die meisten Deutschen dürften gemerkt haben inzwischen, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist. Und das zu sagen, ist kein Rassismus oder keine Fremdenfeindlichkeit, sondern einfach das Eingeständnis, dass man hier eine falsche Politik betreibt und dass man das korrigieren sollte. Ohne Moralismus, ohne eben diese permanenten Vorwürfe und Etikettierungen, sondern hier sind einfach sachliche Kompromisse gefragt. Und da müssen eben alle Parteien, alle relevanten Kräfte sich miteinander ins Vernehmen setzen und irgendeinen Kompromiss hier ausarbeiten. Die Union erstmals seit Dezember wieder unter 30%, das habe ich Ihnen bereits mitgeteilt. In Estland demontieren sie russische Denkmäler aus dem letzten Krieg. Das ist natürlich, und auch aus der Nachkriegszeit, das ist natürlich etwas brisant, denn Estland war auch einmal besetzt von den Nationalsozialisten und nach russischer Geschichtsschreibung hätte dann die Rote Armee die Esten befreit. Aber die Esten sehen es natürlich ein bisschen anders. Sie finden, dass durch die Sowjets quasi die Unterdrücker dann gewesen seien. Und hier prallen Geschichtsbilder aufeinander, die jetzt eben leider auch in dieser ganzen kriegerischen Aufheizung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sehr, sehr brisant werden. Nun, dahinter steckt natürlich immer das Problem, das mich hier etwas beunruhigt, nämlich das Problem dieser gigantischen, kolossalen Dämonisierung und Verteufelung Putins. Und wenn Sie nur schon das Wort verwenden, Verteufelung Putins, dann heimsen Sie sich schon fast den Vorwurf ein, Sie seien da ein Putin-Rechtfertiger oder wollen da irgendetwas schönreden. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Aber was mich irritiert, was mich besorgt, ist eben diese Verteufelungsarie, ist diese Verteufelungsorgie, denn die führt automatisch dazu, dass der verteufelt, sich sozusagen automatisch selber heilig spricht. Und das ist für mich das Schädliche an dieser ganzen Putin-Dämonologie. Von mir aus ist das völlig in Ordnung. Natürlich, man soll das kritisieren. Ich kann nicht beurteilen, in welche Richtung sich Russland detailliert bewegt. Ich misstraue einfach sehr viele Nachrichten heute aufgrund der ganzen propagandistischen Zurüstung. Aber was sicher nicht gut ist, ist diese verabsolutierte, völlig losgelöste, enthemmte Dämonisierung, weil sie automatisch eben dazu führt, dass man den eigenen Standpunkt dann moralisch überhöht. Und je überlegener, vor allem je moralisch überlegener man sich dem anderen fühlt, ja, das ist ja der Schurke, das ist der neue Hitler, das ist der größte Verbrecher, der Kannibale, der Frankenstein, der Gegenwart, der Godzilla, und King Kong in Personalunion gewissermaßen, ja, desto abgehobener werde ich, desto mehr berausche ich mich an den Illusionen meiner eigenen Gutheit. So gut kann ich gar nie werden, wie der andere schlecht ist. Und das ist hier das ganz große Problem. Das ist die Verblendung. Das ist eben auch der Moralismus, der uns dann daran hindert, pragmatisch über das Thema Russland zu sprechen. Wenn jeder, der hier zum Beispiel für den Frieden plädiert, für Verhandlungen, der sozusagen hier nicht einstimmt in diese Schwarz-Weiß-Schablone, wenn der schon sozusagen zum Landesverräter gestempelt wird, zur fünften Kolonne der Russen im eigenen Land, ja, dann haben sie keine Diskussion mehr. Und wenn sie keine Diskussion mehr haben, dann haben sie auch keine vernünftigen politischen Lösungen mehr. Und das ist das Wichtige, also mehr Sachlichkeit auch in diesem Thema zwingend gefragt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen. Wir steuern ja rasant auf den Frühlingsbeginn und auf meinen Geburtstag zu. Ich habe das große Privileg, am 21. März Geburtstag zu haben. Ich freue mich immer und bilde mir ein, das sei ein ganz spezielles Datum. Ist es vermutlich auch. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis morgen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.